Radioexerzitien, Heilung durch die Sakramente. Ein weiterer Teil steht nun bevor. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Zuhörer. Ein herzlicher Gruß aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch, wo wir zu Gast sein dürfen, zu den Exerzitien mit Pater Hubertus Freiberg. Die Zeit, die rennt nur so dahin. Wir sind bereits beim 6. und somit vorletzten Vortrag dieser Radioexerzitien angelangt. Gemeinsam mit Pater Hubertus betrachten wir die Sakramente, haben heute Vormittag über das Sakrament der Krankensalbung gesprochen und werden fortführen in einem weiteren Vortrag. Nun bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns dafür bereite.
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit und der Einheit, wir laden dich ein in unsere Beziehungsfähigkeit, in die Gabe des Sich-Verschenkens, der Hingabe, dich hineinzuschenken, damit all das, wo ich in Beziehungen unfähig bin, beschädigt bin, unheil bin, verletzt bin, nachtragend bin, dass du dort deine Heilkraft hineinschenkst. Dass uns jetzt dieses Gnadengeschenk, dass wir befähigt sind, uns hinzugeben und zu verschenken, besser verstehen und annehmen, und gib uns dann auch die nötigen Schritte, die rechten Wege zu gehen, sodass du uns befähigst, Ja zur Beziehung zu sagen und Ja auch zur Bereitschaft, uns zu verschenken. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Ehe gehört mit der Priesterweihe zu der dritten Gruppe von Sakramenten, die der Katechismus in drei Gruppen ja eingeteilt hat. Wir haben ja gesagt, die Gruppe der Sakramente der Eingliederung in die Kirche, die Gruppe der Sakramente der Heilung und jetzt die Gruppe der Sakramente des Dienstes an der Gemeinschaft. Wer heiratet, begeht einen Dienst, er wird hineingenommen in die Sendung der Kirche, etwas für andere zu tun. Und das Zweite Vatikanische Konzil drückt es so aus: Zusammen mit den Kindern sollen die Eltern die Wirklichkeit des Gottesreiches in der Welt bezeugen. Dies soll geschehen durch die ständige Heilung von jeder Form von Individualismus, durch die, in Anführungszeichen, alltägliche Einübung in den gegenseitigen Dienst. Wie Christus der Kirche in Liebe dient, so sollen die Ehegatten einander dienen. Tja, bist du bereit zu dienen, dich zu verschenken, dich hinzugeben? Pater Michael Marsch, einer meiner Lehrer, hat ein sehr hübsches Büchlein geschrieben, Heilung durch die Sakramente, und schreibt im Anschluss an diese beiden Texte aus Lumen Gentium und Gaudium et Spes, beschreibt er Folgendes. Da möchte ich gerne einen Abschnitt daraus lesen, um Ihnen auch dieses Büchlein schmackhaft zu machen. Dies hat er nicht letzte Woche geschrieben, sondern bereits 1987. Dies alles mag reichlich idealistisch erscheinen, also das, was das Konzil gerade zur Ehe und Familie gesagt hat, wirklichkeitsfremd, weil so ganz anders als das, was man gewohnt ist und um sich herum erlebt. Nun kann man aber von Christus wohl kaum erwarten, dass er sein Evangelium unseren Gewohnheiten anpasst, um wieder realistisch zu erscheinen. Und man kann auch von der Kirche nicht verlangen, dass sie ihre Auffassung von der Ehe, die im Wesentlichen auf dem Evangelium beruht, eher nach dem ausrichten soll, was heute in Anführungszeichen tatsächlich gelebt wird. als nach dem, was Gott seiner Kirche im Evangelium geoffenbart hat. Wir können auch konkreter fragen, wie können wir von der Ehe noch Heilung erwarten, solange wir dem Evangelium völlig fremde Wirklichkeiten als realistisch bezeichnen und die von Jesus gelebten als wirklichkeitsfremd? Wenn wir das jetzt allen Bischöfen mit auf die Familiensynode einfach nur diese paar Sätze geben, dann können wir ganz getrost sein und vielen Theologen auch. Wenn wir an Christus glauben und sagen, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist eben das Evangelium auch die Wahrheit. Und sie kann nicht angepasst werden an vermeintliche Realitäten des Unrechtes. Wir hatten es ja gestern schon von den 10 Geboten, da müsste man die auch abschaffen. Und Michael Marsch sagt hier sehr eindrücklich, wir können doch nicht von etwas erwarten, auch an Heilung in der Ehe, wenn wir sagen, das, was die Kirche da lehrt, was im Evangelium steht, das ist wirklichkeitsfremd. Wir müssen das mal der Wirklichkeit anpassen. Ich befürchte, dass es manche christliche Gemeinschaften und kirchliche Gemeinschaften gibt, die die Heilige Schrift dazu verwenden, den Zeitgeist zu deuten. Und die katholische Kirche ist aufgerufen, nicht den Zeitgeist biblisch zu untermauern, sondern sie ist aufgerufen, den Menschen die Wahrheit zu verkünden und ihnen zu helfen, dass sie aus ihrer zwar äußerlich vermeintlichen Realität herauskommen, um in die Wirklichkeit ihres eigenen Lebens, ihrer Berufung, ihrer Sendung zu gelangen. Denn, was müssen wir sagen? Als erstes müssen wir zur Ehe sagen, im Alten Testament wird dauerhaft beschrieben, dass Gott einen Bund mit dem Menschen geschlossen hat. Und wenn wir in der Taufe gesagt haben, Gott schließt einen Bund mit dir, du wirst jetzt Teil von ihm, Glied seines Leibes, dann dürfen wir wissen, Gott hat also diesen Bund mit mir geschlossen. Paulus wird es später einmal benennen, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Aber weil wir erfahren, dass Gott mit uns Menschen einen Bund geschlossen hat, und er treu ist auch bei allen Abwendungen, die das Volk Israel und wir bis heute tun, er immer treu ist. Deshalb hat die Kirche dieses Sakrament so verstanden, dass Christus es beauftragt, dieses Sakrament der Vergegenwärtigung des Bundes Gottes mit den Menschen zu leben, zu zeugen. Martin Luther hat ja diese Sakramente, die nicht expressis verbis benannt sind, gestrichen. So kennen die Kirchen, die aus der Reformation hervorgehen, nur 2 Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Die orthodoxen Kirchen und die lateinische Kirche kennt dagegen die 7 Sakramente, die sie beibehalten haben. Und das ist mit zu Recht diese Frage, mit welcher Vollmacht hat Luther diese Sakramente gestrichen? Obwohl sie auch von den Konzilien und allen anderen Kirchenversammlungen vorher bestätigt waren und er gesagt hat, die alte Kirche war rechtgläubig. Und wieso hat er auch einzelne Teile der Bibel aus der Heiligen Schrift herausgenommen? Wenn wir das Sakrament der Ehe also betrachten, dann dürfen wir erfahren, als erstes schauen wir, Gott hat den Bund mit uns geschlossen. Zweites, das Siegel seiner Hingabe an uns ist das Kreuz. Das Kreuz besiegelt die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Christus und der Kirche, zwischen Gott und dem Menschen. In Kroatien, so haben mir Franziskaner von dort erzählt, sagen sie, wenn sie zu einer Hochzeit gehen, wir gehen jetzt einen Kreuzweg einweihen. Das mag aus einer gewissen Erfahrung heraus scheinbar kommen. Aber ich glaube, dass es vielmehr tiefer diesen theologischen Aspekt hat, Natürlich ist es eine Beschwer und eine Mühsal, aber durch diesen Kreuzweg hinaus sind wir befreit von der Enge des Egoismus hin zum anderen und zum ewigen Leben. Ja. Das Sakrament der Ehe ist also ein Sakrament der Heilung, könnten wir auch sagen, weil die Ehepartner einander helfen sollen, Christus ähnlich zu werden und immer mehr sich selbst zu werden. Der Ehepartner ist also gleichsam der Spiegel, den Gott mir vorhält, dass ich darin auch meinen Mangel sehe und ich dadurch durch die Treue und die Liebe des Ehepartners auch in diesen Mangel hinein geliebt zu werden, auch mich da entfalten und reifen kann. Auch in Kroatien soll es Traditionen geben, dass die Eltern der Eheleute die Brautkerze halten während die Taufkerzen des Bräutigams und der Braut halten, angezündet und nach dem Jawort die Eltern diese Kerze ausblasen. Jetzt ist ihre Aufgabe zu Ende. Es ist eine Entlassung aus der Verantwortung der Eltern. Jetzt ist beginnt Erwachsenwerden. Die beiden müssen ihren eigenen Weg gehen. Man müsste also die Eltern mit in die Ehevorbereitung hineinnehmen und sagen, Kameraden, jetzt ist die große Stunde für euch gekommen, euch zurückzuhalten. Weil es doch so ist, dass sie eine Menge Unheil anrichten, wenn sie noch ihren Kindern als Kinder begegnen und nicht als Erwachsenen. Und da fängt auch für mich die Frage an, wie können wir uns bereiten, dass wir beziehungsfähig werden? Dass in der Ehe, und das muss an sich schon vorher sein, weil zur Ehe gehört ja, ich lese gerade mal hier aus dem Jukat vor, die drei Grundeigenschaften. Zu einer sakramentalen Ehe gehören notwendig drei Elemente. Das Ja-Wort in Freiheit, die Bejahung einer lebenslänglichen, ausschließlichen Verbindung und die Offenheit für Kinder. Die tiefste an einer christlichen Ehe ist aber das Wissen des Paares, wir sind ein lebendiges Abbild der Liebe zwischen Christus und der Kirche. Es braucht also ein Ja-Wort in Freiheit. Und da frage ich mich nicht so selten, ob jemand, der schon mehrere Jahre zusammenlebt, noch die Freiheit hat, Ja zu sagen oder noch besser auch die Freiheit hat, Nein zu sagen. Und das Gleiche ist auch diese Frage, wie weit bin ich frei, um in Beziehung zu treten mit jemand anderem oder arbeite ich an dieser Beziehung meine ungeklärten Elternproblematiken ab? Sehr erstaunlich, wie viele Menschen ihren Vater oder ihre Mutter in unterschiedlicher Weise heiraten. Und dann am Ehepartner aber nicht die Beziehung zwischen Mann und Frau bearbeiten, sondern am Ehepartner abarbeiten das, was sie in ihrer Kind-Eltern-Beziehung noch nicht gelöst haben. Deswegen ist die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau eben wirklich eine Dienstgemeinschaft. Eine Dienstgemeinschaft, wo man einander dienen soll. Und dadurch, dass man eine Dienstgemeinschaft ist, auch sich hineinnehmen zu lassen in Dienst der Verkündigung der Kirche. Drum bete ich, wenn es im Hochgebet heißt, und alle, die zum Dienst in der Kirche berufen sind, da meine ich jetzt nicht so viele hauptamtlich bezahlte Mitarbeiter, sondern da meine ich hauptsächlich Eheleute, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Deswegen ist die Ehe, die Trauung, keine romantische Privatveranstaltung. Heute ist der Hochzeitstag, der wichtigste Tag meines Lebens. Ich frage dann manchmal, ob es dann ab diesem Tag langsam runterplätschert und man halt guckt, dass es möglichst lang ausläuft oder was das dann heißt. ja, wenn das der Hochzeitstag ist. Ja, manchmal ist es auch höchste Zeit, aber das ist dann nochmal wieder was anderes. Die Frage ist, wenn wir auf Christus am Kreuz schauen, können wir am besten verstehen, was Liebe ist. Weil Christus fragt auf dem Kreuzweg nicht, warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht dabei gewesen? Warum sündigst du? Was machst du? Warum schickst du mich in den Tod? Ihr bösen Römer, ihr habt die Welt und. Sondern seine Bereitschaft ist total, sich zu verschenken für uns. Bedingungslos. Und das ist eines der wesentlichen Punkte der Liebe, dass sie bedingungslos ist. Im Brautprotokoll wird ja gefragt, gibt es irgendwelche Bedingungen, die sie einander stellen? Ja? Und da musste die Brautleute Nein sagen, weil sonst könnte die Hochzeit nicht gültig gefeiert werden. Ja? Liebe kann nur bedingungslos sein. Ja? Also wenn du, um es mal sehr plakativ und ein bisschen derb zu sagen, wenn du mir guten Sex lieferst, liebe ich dich und sonst nicht. Ja? Oder wenn du mir ein gutes Auskommen oder ein nette Kinder oder was auch immer lieferst, so lange liebe ich dich und wenn das nimmer passiert, lassen wir's. Da merken wir, dass Bedingung in Liebe immer Liebe zu einer Gebrauchsgegenstand wird, der zu einer Verfügungsmasse wird des Preises. Ja. War ein blödes Beispiel. Wenn man zu einer durchschnittlichen deutschen Hausfrau zum Kaffeetrinken eingeladen ist und Blumen mitbringt oder eine Pralinen mitbringt oder sonst etwas und man das an der Tür dann freundlich überreicht, sagt der Durchschnittliche, also das wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen. Und da sage ich, da haben Sie völlig recht, weil wenn es nötig gewesen wäre, hätte ich auch ins Café gehen können, weil dann wäre es ja Bezahlung. Ja. Geschenk ist immer unnötig, sonst ist es kein Geschenk. Und Liebe muss auch immer bedingungslos und unnötig in dem Sinne sein, weil es, wenn es von dem anderen erwartet, dann graben wir unsere eigenen Fallen. Und ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme der Ehe ist, dass wir häufig vom anderen unendlich vieles erwarten, weil wir auch, das erlebe ich bei Brautpaaren, eine rührende Vorstellung von romantischer Beziehung haben. Da frage ich immer, sagen Sie mal, wo leben Sie eigentlich? Also ich lebe das doch sehr anders. Bei mir kommen natürlich auch mehr die Menschen, die sagen, bei mir haben gerade eine Not. Ich habe noch nie jemanden gehabt und habe gesagt, Herr Pfarrer, mir geht's gerade so gut, das muss ich Ihnen unbedingt mal erzählen. Also so schön, wie es bei uns gerade ist, das wollte ich Ihnen immer mal erzählen. Das passiert natürlich leider tatsächlich selten. Also wichtigster Aspekt der Liebe ist bedingungslos. Zweiter wichtigster Aspekt selbstlos. Christus geht ans Kreuz nicht für sich, sondern für uns. Ja? Dort, wo Eheleute, ich mach's mal im Bild, getrennte Kassen haben und eine Buchführung führen, zweimal Müll raustragen, einmal Fenster putzen, das waren aber mehr Zeit als dieses, und wir dann anfangen aufrechnen, was lieferst du in die Gemeinschaft und was liefere ich in die Gemeinschaft, dann sind wir schon im Ungleich. Dann kann es nicht funktionieren. Davon sage ich nicht, dass der eine total reinbuttern muss und der andere gar nichts machen muss. Das meine ich gar nicht. Also ich meine das jetzt gar nicht gendermäßig oder sonst in irgendeiner Form, sondern die Grundhaltung für die Beziehung muss Selbstlosigkeit sein. Das, was ich alles gerade auch sage, gilt natürlich letztendlich für jede Beziehung und auch fürs Ordensleben. Wir werden es eben sehen auch. Wir haben es ja morgen dann mit der Priesterweihe, dass all das, was ich jetzt sage, ganz parallel auch zum Zölibatärlebenden gilt. Ja? Und darum merken wir auch immer, dort, wo der Zölibat in Misskredit gerät, wird auch Familie und Ehe in Misskredit geraten. Können Sie die ganze Kirchengeschichte durchgucken, passiert das immer wieder, dass die, wenn das eine ins Ungleichgewicht kommt, das andere gerade mit hinterher rutscht und umgekehrt. Also die Selbstlosigkeit, die Christus an uns am Kreuz vorlebt, ist ein Maßstab unserer Hingabe, unserer Liebe. Und dann, was macht Christus am Kreuz? Er stirbt, damit wir das Leben haben. Liebe ist also immer lebensspendend. Ja. Das heißt, auch Liebe ist immer ausgerichtet, sich anderen mitzuteilen. Und natürlich auch im Idealfall, und das ist ja die Frage, die wir auch gerade besprochen haben, Offenheit für Kinder, dass Liebe fruchtbar ist und sich verschenkt. Ja. Also wenn zwei 28-Jährige sagen, wir lieben uns unendlich stark, aber wir wollen beide unsere Karriere frönen und keine Kinder haben, dann kann es sein, dass die sich gut tun. Das tue ich gar nicht in Abfrage stellen. Aber letztendlich ist die Liebe eingeschränkt. Wir bleiben für uns. Wir sind uns selber gut genug. Und das kann mit der Zeit anstrengend werden. Ich sage noch gleich zur Leiblichkeit etwas dazu. Der vierte Aspekt der Liebe ist, das haben wir am Anfang schon gesagt, die Treue. Liebe ist immer treu. Darum kann es Liebe auf Probe nicht geben. Stellen Sie sich mal vor, Sie erinnern sich vielleicht an den Heiratsantrag Ihres Mannes oder Ihrer Frau und der wäre gekommen, hätte einen Ring dabei und hat gesagt, du, den würde ich dir gerne mal für 5 Jahre leihen, dann können wir es mal ausprobieren und wenn es nichts mehr ist, gibt es schon wieder zurück und dann gucken wir wieder mal neu weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie dann gesagt haben, oh Schatzi, das ist ja wunderbar, ich probiere es gerne mal 5 Jahre mit dir und dann sehen wir weiter. Sondern Liebe ist immer auf Dauer angelegt und erweckt ja auch, und das ist ja auch oftmals emotional so, ich möchte das immer für dich machen. Nur wenn dann die Emotion plötzlich nicht mehr so flauschig ist, dann fällt es da häufig dann weg und dann kommen diese großen Enttäuschungen. Also zu fragen, die Liebe ist eine Gabe, die mir geschenkt worden ist und weil ich liebender, geliebter bin, bin ich auch als Mensch befähigt zu lieben. Es ist natürlich jeder Mensch, der es in der Familie erfahren hat, geliebt zu sein, hat es natürlich einfacher. Aber der, der die Erfahrung nicht hatte, kann sich nicht auf die faule Haut legen und sagen, ich habe es noch nie erlebt, also kann ich es auch nicht geben. Sondern da gilt es den Weg, und deswegen sind die beiden einander auch anvertraut, dass sie helfen, in diese tiefste Tiefe meiner Wirklichkeit zu gelangen, wo ich weiß, dort ist die Liebe Gottes in mir ausgegossen. Darum können wir immer, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der sagen könnte, ich bin nicht gewollt und geliebt. Auch wenn er es menschlich gesehen erlebt hat, von Gott her ist jeder Mensch auf dieser Erde gewollt und geliebt. Selbst Menschen, wo wir sagen, warum die auf der Welt haben sein müssen, weiß kein Mensch, sind von Gott gewollt und geliebt. Und aus dieser Liebe heraus sind wir befähigt oder gesandt, das einzuüben, dass wir lieben lernen. Und drum sind die Eheleute sich auch gegeben, dass sie helfen, einzuüben, die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe zu ertragen. Nämlich in der Herrlichkeit Gottes werden wir erfahren, dass wir unendlich geliebt sind und wir müssen es vorher einüben, das anzunehmen und zu ertragen. Die Ehe ist also ein Übungsfeld, ein Trainingslager, um das ewige Leben zu erreichen. Nicht um den Himmel auf Erden zu haben, sondern einander zu helfen, den Himmel zu erlangen. Und der großartige heilige Johannes Paul hat also die Theologie des Leibes entfaltet, die erstaunlicherweise in unendlich wenigen theologischen Abhandlungen bislang vorkommt. Die Theologie des Leibes, in der, ich sage es jetzt mal kurz benannt, er zum Ausdruck bringt, dass Gott unsere Leiblichkeit nutzt, um sich erfahrbar auszudrücken. Und jetzt sagen ja immer wieder Menschen komischerweise, dass die katholische Kirche leibfeindlich sei. Und da müssen wir sagen, das ist ein großartiger Irrtum. Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, wenn katholisch leibfeindlich wäre, dann würden wir nicht die Geburt Jesu Christi feiern. Weil wenn Gott Mensch wird, einen Leib annimmt, dann kann der Leib nichts Schlechtes sein. Sonst würde er nicht Mensch werden. Also die Idee, dass der Leib das Gefängnis der Seele ist, ist aus der griechischen Philosophie und aus dem späten Viktorianismus englischer Provenienz, wo der ganze Puritanismus herkommt. Wir haben am 15. August die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel gefeiert. Da würde die Therese von Avila sagen, geh mit deinem Leib gut um, denn er ist für den Himmel bestimmt. Das heißt, wenn wir verehren, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und das praktisch der Vorreiter für uns alle ist, die wir mit Leib und Seele für den Himmel bestimmt sind, dann heißt es, wenn also der Leib auch für den Himmel bestimmt ist, dann kann er nichts Schlechtes sein. Wir sehen also, dass die Leiblichkeit uns anvertraut ist als eine Gabe, in der Gott sich durch uns auch ausdrücken möchte. Und das benennt Johannes Paul in der Theologie des Leibes, die ich sehr empfehle, Ihnen auch zu betrachten und zu lesen, beschreibt es bis hinein in den Geschlechtsakt, dass durch das Einswerden der Eheleute sie einander Gott offenbaren, immer im Idealfall. Es bedeutet, wenn wir den Bund Gottes mit dem Menschen erneuern und leben, dann ist die Erfahrung auch im Geschlechtsakt der Eheleute, dass sie jetzt diesen Bund erneuern. Denn interessanterweise ist ja das Sakrament der Ehe am Altar zwar geschlossen, aber erst vollzogen, wenn die Eheleute geschlechtlich zusammengekommen sind. Ja, darum sage ich immer, das ist schon der größte Beweis, dass wenn es zum Zustandekommen eines Sakramentes notwendig ist, dann kann es nichts Schlechtes sein. Wie sollte die Kirche so an etwas Negatives heranbinden? Dann sagen natürlich viele Leute, ja, aber das hat man doch gehört und lesen und alles Mögliche. Und da sage ich, ein ganz brillantes Bild für Zeitgeist-Surfing. Und da haben Sie natürlich immer wieder recht, wenn Sie sagen, es gibt Verlautbarungen, Pfarrer haben das gemacht, das haben aber nicht nur Pfarrer gemacht, sondern das war, da können Sie da zum Teil biologische Lehrbücher lesen, die sind zum Schreien komisch heutzutage, das war damals Wissenschaft. Ja? Das war damals wissenschaftliche Erkenntnisse und da hat man stark am Zeitgeist des 19. Jahrhunderts bis in unsere Tage hinein gearbeitet und das ist irgendwie komischerweise der katholischen Kirche hängen geblieben, obwohl die von der Lehre her immer das Positive an der Ehe und an der Einheit der Ehe gelehrt hat. Und darum ist es, glaube ich, heute so notwendig, dass wir zum einen das Ehesakrament als auch die Geschlechtlichkeit als diese kostbare Gabe des Anvertrauten und des Sich-Schenkens wirklich den Menschen wieder nahe bringen, damit sie auch diese Würde und das Erstaunen erleben können. Gott nimmt mich da hinein und drückt sich durch mich aus. Interessanterweise gibt es in dem alten Formular der Segenshandlungen gibt es auch die Segnung des Brautbettes. Und da sprach man davon vom Altar des Ehebettes und vom Altar der Eucharistie. Vom Altar des Ehebettes. Wenn wir das uns vergegenwärtigen, dass das nicht einfach was ist, was man machen muss, was ein Trieb ist, sondern es wirklich eine personale Begegnung ist, wo zwei Menschen sich in die Augen schauen und in dieser Sehnsucht dieses Einswerden, wie Gott mit uns eins werden will, zelebrieren. Ich spreche immer vom Idealfall. Ich weiß auch, dass es ganz andere Dinge gibt. Und da merkt man, dass Pornografie und alle anderen Machenschaften eigentlich sakrilegisch sind. Und deswegen sind sie so verletzend, ja, weil sie das Heilige und das Gute am Geschlechtlichen mit Füßen treten. Und da fängt es auch an mit der ganzen Frage der künstlichen Verhütung, dass wir da letztendlich uns dagegen stellen, dass wir hineingenommen sind in das Mitschöpfertum Gottes. Die Eltern, wenn die im Zeugungsakt eins werden, werden sie ja zu Mitschöpfern Gottes, weil durch ihr Tun und das Tun Gottes entsteht dieser Mensch. Ja. Und da braucht es das Ja Gottes und das Ja dieser beiden. Wir sehen also, dass dort, wo wir Geschlechtlichkeit in guter Weise leben, wir die Gegenwart Gottes in unserem alltäglichen Eheleben erleben können. Und diese Sehnsucht des Einswerdens ist dann parallel ja auch gesehen zur Eucharistie. Drum ist ja gerade die Ehe und die Vereinigung der Eheleute mit der Eucharistie und dem Empfang der Heiligen Kommunion parallel gesehen, dass in der Treue, die Gott zu uns Ja gesagt hat, er sich uns schenkt und wir uns ihm schenken und wir mit ihm eins werden dürfen. Und so auch in diesem Bund, den die Eheleute darstellen, in der Treue, dass die da auch eins werden. Und deswegen ist das eben parallel gesehen. Wir können also sagen, im Idealfall ist die Einübung der Eheleute, dass sie geschlechtlich einander sich verschenken, dass das ein eucharistisches Handeln zu Hause ist. Und wir in der orthodoxen Liturgie ruft der Priester vor der Kommunion das Heilige den Heiligen. Die Vorbereitung auf den Empfang der Kommunion ist also ein wichtiges, das haben wir schon bei beim Sakrament der Eucharistie besprochen. Und so braucht es auch die Vorbereitung vor der Ehe auf das Miteinander, aber auch in der Ehe praktisch ein immer wieder neues Bereiten, auch dieses Ja zueinander Sagens im alltäglichen Tun und Handeln, wie bis dahingehend auch in die Geschlechtlichkeit hinein. Und drum ist notwendigerweise, ist es also nicht besonders fromm, wenn man sagt, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ja, sondern das ist eher ein Zeichen, dass da irgendwelche Dinge schief laufen, sei es im sexuellen Handeln, weil aufgrund von Verletzungen und von ganz vielen Dingen, die wir jetzt gar nicht ausdeuten können, sei es aber auch aus der Frage der Beziehung zwischen den beiden Leuten. Da ist sicherlich nicht der jugendliche Überschwang gefragt oder da, aber dieses sich immer wieder bereiten, einander Ja zu sagen, diesen Ehebund zu erneuern. Das gehört zu dieser Heilkraft des Sakramentes auch dazu. Alle Päpste haben bis jetzt, und Papst Johannes Paul hat das in Mainz bei seinem Besuch in Deutschland gesagt, er sprach von der verantworteten Elternschaft. Wenn wir da sprechen, dass Ehe und dass Geschlechtlichkeit immer offen sein soll, auch für Fruchtbarkeit, dann bedeutet es nicht, dass wir unangemessen unserer Fähigkeiten, Kapazitäten, Möglichkeiten und Lage Kinder in die Welt setzen. Aber es bedeutet diese Frage, Herr, was möchtest du mit uns tun? Und diese Bereitschaft auch einzuüben, dass auch so wie die Heilige Kommunion, die Eucharistie, nicht einfach permanent, dauerhaft verfügbar ist und ich mit der machen kann, was ich will, so ist auch das sexuelle Miteinander nicht eine verfügbare Masse, die ich jederzeit gebrauchen kann und benutzen kann. Sondern es ist mir ein heiliges Gut, das mir anvertraut ist, um damit dem anderen eine Freude zu bereiten. Und jetzt kommt das Hauptproblem der Ehe. Eine beliebte Geschichte von mir ist eine junge Frau, die beim Gebetsabend, wir haben immer am 13. eines Monats abends um 7:30 einen Gebetsabend, wo wir dann auch nachher Einzelsegnung und Segnung mit der Reliquie von Johannes Paul und Beichte und Fürbittgebet haben. Und da kam eine junge Frau zu mir und sagte, Herr Pater, beten Sie bitte für mich, dass ich einen Mann finde, der mich glücklich macht. Und da habe ich gesagt, diese Suche können Sie einstellen. Das werden Sie nicht finden. Und dann hat dieses arme junge Mädchen mit großen Augen geradezu entsetzt mich angeschaut. Die hat wahrscheinlich gedacht, das ist auch ein blöder Heini. Und hat mich also ganz verzweifelt angeschaut. Das ist doch das Wichtigste, was ich suchen kann. So kamen ihre Augen. Ich habe gesagt, diese Suche, dass Sie jemanden finden, der Sie glücklich macht, können Sie einstellen. Aber Sie können darum beten, dass Sie jemanden finden, den Sie gerne glücklich machen möchten. Und ich glaube, dass das der wesentliche Unterschied ist für Ehe, für Ordensleben, für sakramentales Leben jeglicher Couleur. Zu entdecken, dass ich nicht jemanden suche, den ich gut und geschickt gebrauchen kann. Ja? Weil es gibt keinen Menschen, der sie dauerhaft glücklich machen kann. Das ist das Elend einer Einsamkeit, die in unserem Herzen ist, die auch ein Mensch nicht füllen kann. Sondern diese Einsamkeit stammt noch aus der Erbsündlichkeit unseres Daseins, denn wir sind nur ganz erfüllt, glücklich und ganz, wenn wir völlig mit Gott vereint sind. Und das kann ein Mensch nicht leisten. Und das geht bis auch in den tiefsten und schönsten Geschlechtsakt hinein, dass Menschen mir sagen, und auch da erlebe ich oft Einsamkeit. Und das ist häufig der Punkt, wo sie dann denken, das klappt hier nicht richtig, da muss ich mir jemand anders suchen. Aber diese Einsamkeit auch bis dorthin, bis in die tiefste Vereinigung hinein zu erleben und stehen zu lassen und zu sagen, das, was Sie uns jetzt schenken, ist ein Vorgeschmack der Sehnsucht und der Hingabe Gottes an mich. Ja, wir dürfen das erleben, aber immer mit dieser Not, dass wir noch nicht in der Herrlichkeit sind und deswegen wir nicht ausgefüllt sind, wir nicht voll sind, sage ich mal im guten Sinne des Wortes. Ja. Also die beste Vorbereitung auf die Ehe, sage ich immer, ist spätestens mit 3 Jahren, wenn wir anfangen, Fastenzeit zu leben und Verzicht zu üben. Da beginnt Ehevorbereitung. Und deswegen, weil das kaum mehr passiert, haben wir auch die Not später jetzt in den Familien. Ja. Weil natürlich Liebe immer, wir haben es ja gesagt, von der Selbsthingabe, von der Bedingungslosigkeit, immer davon lebt, dass jemand sich verschenkt und nicht nur, dass er haben kann. Und wenn wir Menschen von Kindheitsbeinen an praktisch einüben, du kriegst alles, was du willst, dann ist spätestens im Arbeitsleben große Probleme und in der Beziehung große Probleme. Weil es funktioniert nicht, dass ein Mensch alles kriegen kann, was er will, weil dann will er immer mehr und wird unersättlich und dadurch ist er nicht genährt und gesättigt. Er rast quasi von einem zum anderen, braucht immer lauter, schneller, größer. Der Umsatz muss immer schneller gehen, um doch irgendwo endlich es zu finden, dass ich mein Verlangen gestillt bekomme. Daher ist es nicht unsere Aufgabe, all die Menschen, die in unterschiedlicher Form ihr Leben anders leben, als es die Heilige Schrift vorsieht, zu verurteilen, sondern wir müssen ihnen allen helfen zu sagen, diese Sehnsucht, die du im Herzen trägst, im tiefsten deiner Seele und die du suchst, das verstehe ich, das kenne ich auch. Und wir können dir andere Wege der Erfüllung anbieten. Du musst nicht immer in dieser Leere dreschen. Ja? Es ist etwas, was mich jagt und treibt und ich hechle hinterher und ich werde es nie kriegen und es enttäuschen mich immer alle anderen, weil die das mir nicht geben. Letztendlich kann ich diese Erfahrung der Liebe nur in mir machen, dadurch, dass ich meine Beziehung zu Christus lebe und sie dadurch mir hier Sättigung erbitte. Soweit einmal diese vier Punkte zur Liebe, zur Eheerneuerung, möchte ich sagen, heute Abend in der Messe lade ich Sie ein, dass Sie, die das mögen, Ihr Eheversprechen erneuern. Idealerweise ist es natürlich, wenn Eheleute Mann und Frau da sind, das idealerweise, die jetzt nur einzeln da sind oder wenn Sie am Radio zu Hause noch Ihren Partner oder Ihre Partnerin sammeln können, dann herzliche Einladung. Sonst auch ruhig mit der Bitte, dass Sie Ihren Teil erneuern, dass Sie Ihre Bitte erneuern und sagen, ich bin bereit, mich ganz hinzugeben. Wir werden dann auch ein Gebet in der Messe sprechen. Weil ich glaube, dass es auch, wie bei allen anderen Sachen, wichtig ist, dass wir dran arbeiten. In den meisten Brautpredigten komme ich irgendwann auf den Punkt, wo ich sage, die Ehe ist eine Dauerbaustelle. Ja? Wir komischerweise für jedes Mofa und für jede irgendwas, was wir in Deutschland machen, braucht es Papiere, Führerscheine, Erlaubnisse, Befähigungen. Ja? Komischerweise zum Heiraten nicht. Zum Kindererziehen auch nicht. Es gibt auch kein Schulfach gelingendes Familienleben und Erziehung. Und jetzt denken wir plötzlich, dass alle Leute besser Kinder erziehen können als die Eltern. Das ist doch völlig merkwürdig. Ja? Statt dass auch der Staat sich bemüht, da hinein zu investieren, dass Eltern gestärkt werden, um die Beziehungsfähigkeit des Kindes fördern zu können, wird jetzt gesagt, möglichst schnell ab in die Kita oder sonst wohin, dass dann die Eltern wieder Produktionskapital sein können. Da merken wir, dass unsere ganze Familienpolitik und Ehepolitik eine Arbeitsmarktpolitik ist und nichts mit dem Wohl der Familie und der Kinder zu tun haben. Und da wird die Lehre der Kirche und der Heiligen Schrift denunziert als altmodisch und veraltet. Wenn Sie aber die Sinus-Studie, die letzte, lesen und fragen, da frage, wie Jugendliche das Leben sich vorstellen, dann stellen sich weit über 80%, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, vor Vater, Mutter, Kinder, Ehe, Treue. Also das ist nicht etwas Veraltetes. Dazu hin muss man sagen, dass ich glaube, über einer hohen Prozentsatz, ich meine, dass es 70% waren, will ich jetzt nicht mehr genau beschwören, in Deutschland ganz normal verheiratet leben und Kinder haben. Also auch das ist das Normale. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass jeder, der verheiratet ist und Kinder hat, schon ein bisschen unnormal ist und alles andere normal wäre. Nein, Gott schenkt uns diese Gabe, uns zu verschenken und treu zu sein. Ja. Und das müssen wir üben. Ja, also ich kenne niemanden, der ein Handy hat, was älter als 15 Jahre alt ist. Kenne ich niemanden. Ich kenne niemanden, der Computerprogramme hat, die 15 Jahre alt sind. oder 50 Jahre alt werden soll. Da gab es noch gar keinen. Ja. Das heißt, in vielen Bereichen, ob es die Waschmaschine, der Computer, das Auto ist, wollen wir möglichst auf neuestem Stand sein. Was ja auch im gesunden Maß nicht schlecht ist. Komischerweise in der Ehe nicht. Ich würde vorschlagen, zum Beispiel zur Gesundheit des Betriebsklimas könnten Eheleute mindestens 5 Tage Eheurlaub nehmen. Sie sagen, wir machen jetzt mal 5 Tage nur was für unsere Beziehung. Ja, oder wenn ein großer Arbeitgeber als Fortbildung Möglichkeiten für die Eheleute gibt, dass sie an ihrer Ehe arbeiten. Denn genauso wie wir uns, wie wir es ja in den letzten Tagen gesagt haben, in gesunder Weise auch auf die heilige Eucharistie bereiten wollen, auf die heilige Beichte bereiten wollen, warum sollen wir uns da nicht immer wieder auch bewusst bereiten auf das Miteinander von den Eheleuten? Auch auf die Geschlechtlichkeit hin, da erlebe ich auch hohe Defizite, weil wir doch so unglaublich geprägt sind von Meinungen, die uns vielleicht schon seit Kindesbeinen eingeträufelt sind, auch ganz schrecklichen negativen Erfahrungen, und dass die auch heil werden können, auch da Dinge zu geben, wo wir sagen können, da müssen wir Menschen helfen, dass sie dieses kostbare Gut auch in ihrer Kostbarkeit anwenden können und nicht nur in der Panik, oje, oje, was passiert jetzt mit mir? Sie sehen, das Sakrament der Ehe ist tatsächlich zur Heilung in besonderer Weise für uns gedacht, weil wir im Spiel der Beziehungen zwischen Mann und Frau, Kindern und Eltern ja unendlich viel herausgefordert sind. Also wenn mir Leute sagen, wir sind seit 40 Jahren glücklich und wir hatten noch nie Streit, da frage ich mich, großartig, schwer beeindruckt, aber stimmt es wirklich so? Denn ich halte es ja für eine gesunde Sache, dass sich Eheleute aneinander reiben. Und dass Eltern und Kinder sich aneinander reiben. Das ist ja ein natürlicher Vollzug, dass wir nicht stecken bleiben in uns, in unserer Selbstgefälligkeit oder in unserer Vorstellung, ich bin richtig und die anderen sind alle falsch. Ja. Also ich habe eine lange Zeit an Jahren Religionsunterricht gegeben und in dieser Zeit in der Schule habe ich am meisten über mich gelernt. Weil ich mich manchmal furchtbar aufregen musste und ganz entsetzt auch war, aber nicht, weil die Kinder so blöd oder so schrecklich oder so böse gewesen wären, sondern weil sie genau mit ihren Patschhändchen oder eben ganz gezielt auch auf meine wunden Stellen gedrückt haben. Und das machen Kinder bei ihren Eltern auch. Die haben sehr schnell die roten Tasten, wo sie draufdrücken und die Eltern auf wie eine Rakete loslegen. Das können sie schon bei Kleinstbabys im Kinderwagen entdecken. Ja. Und da werden die Kinder schnell zu Tyrannen, wenn die Eltern nicht klar haben, was die gesunde Hierarchie der Ehe ist. Die gesunde Ordnung der Ehe und der Familie ist immer ein Dreieck, nämlich an oberster Stelle steht Gott. Wenn Sie gute Mütter, weil weltweit wahrscheinlich fragen, sagen sehr viele, als Wichtigste sind die Kinder. Das Allerwichtigste sind die Kinder. Und da muss ich sagen, schön wär's, es ist leider nicht so, das macht es aber auch das Problem, sondern an erster Stelle muss Gott stehen, an zweiter Stelle müssen die Eheleute stehen. Kindern geht's dann gut, wenn es den Eltern gut geht. Wenn es den Eltern schlecht miteinander geht, können sie da unten denen so viel Spielsachen reinpowern, wie sie wollen. Das wird den Kindern völlig egal sein, weil es ihnen nicht gut geht. Wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern auch gut. Das heißt, an zweiter Stelle muss es Eltern und auch dem Individuum, gucken, dass es dem Ordnung ist. Und dann kommen erst die Kinder und dann kommen erst vielleicht noch die Eltern und andere Menschen guten Willens. Ja? Und das glaube ich, dass wir das häufig auf den Kopf stellen. Vielleicht am Sonntagmorgen noch den Herrgott und so. Und dann reicht's. Ich lade Sie ein, heute Abend in der Heiligen Messe sage ich noch das, was ich jetzt nicht mehr sagen kann, weil es jetzt zu Ende geht. Wir werden dann auch die Eheerneuerung beten und Sie können an den Radiogeräten das gerne auch mit vollziehen. Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Du bist treu. Du hast das ewige Leben für uns erwirkt. Du hast dich selbstlos hingegeben und hast keine Bedingungen an uns gestellt. Das ist der Grundmaßstab unserer Liebe. Und so bitte ich dich jetzt für alle, die verletzt sind in der Liebe, dass sie Heilung erfahren. Sie Heilung erfahren an Leib, Seele und Geist und dass sie befähigt werden, aus deiner Liebe heraus die Wunden ihrer Liebe zu heilen. Dazu segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Sie hörten den 6. Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien hier bei Radio Horeb. Wir übertragen live aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch die Exerzitien Heilung durch die Sakramente. Und wenn die Vorträge nicht gehört werden konnten, dann haben Sie dazu die Gelegenheit über unser Podcast-Angebot oder Sie können sich im Nachhinein dann noch eine CD-Box bestellen bei unserem CD-Dienst.